Ja, guten Morgen und auch von mir nochmal ein frohes und gesegnetes neues Jahr für euch alle. Ich habe mich erinnert, ich stand auch am 8. Januar 2017 hier an dieser Stelle und habe gedacht, na, ist doch eine Menge passiert seitdem. Wenn ich mal zurückdenke, wie haben wir uns gefühlt heute vor einem Jahr? Da sind wir als Gemeinde in eine Zeit der Vakanz gegangen. Die Gemeindeleitung hatte schon einen gewissen Matthias Fallert kennengelernt, lief hier rum und über den Köpfen schwebten so ein paar Fragezeichen, die sich dann, Gott sei Dank, sind wir sehr dankbar, in ein fettes Ausrufezeichen gewandelt haben im Laufe des Jahres. Gott hat viel für uns gemacht in diesem Jahr. Im Dezember hatten wir den Bauantrag abgegeben für unser neues Gebäude und jetzt steht's schon da. Ist nicht mehr auf dem Papier, im Plan, sondern ist schon da. Ist noch viel zu tun, aber es ist einfach cool, was Gott gemacht hat in diesem Jahr 2017, was hinter uns liegt. Und für mich war es einfach auch eine Lektion im Vertrauen. Ich glaube, dass Gott uns aus dieser Schule niemals rauslassen wird, aus der Schule Vertrauen zu lernen, noch nicht zu haben, aber trotzdem voranzugehen. Und ich will euch was sagen, das wird 2018 nicht anders sein. Für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Auch 2018 wird sich wieder viel verändern. Wir werden, so Gott will, doch einziehen in unser Gebäude, wir werden es in Besitz nehmen. Viel wird sich ändern in unserem Gemeindeleben. Wir haben noch einen Wechsel vor uns, auch unser Jugendpastor Timo Scherer wird uns, ja, so wie es jetzt aussieht, doch im Laufe des Jahres verlassen und da werden wir auch eine Nachfolgeregelung haben. Gott sagt, ich lasse dich nicht aus der Schule des Vertrauens, auch nicht in diesem Jahr 2018. Die erste Predigt 2017, da sind wir in unsere Luther-Predigtreihe eingestiegen, weil wir gesagt haben, das Lutherjahr, lass es uns gleich mit ihm anfangen, weil hinterher will keiner mehr was von Luther hören. So war es dann, wir hatten eine sehr schöne Predigtreihe, Sola Scriptura war das erste Thema, über das ich hier predigen durfte. Und ich habe euch eingeladen, mit mir einen Bibelleseplan durch das Jahr 2017 hindurch zu lesen, einmal im Jahr durch die Bibel. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es gibt einige, das weiß ich, da sieht dieser Plan jetzt etwas zerflettert aus, aber auch mit einem gewissen Gefühl der Befriedigung kann man ihn anschauen. Und wer ihn durchgelesen hat, der hat vor kurzem die Offenbarung gelesen, weil erstaunlicherweise endete der Bibelleseplan mit der Offenbarung. Und in diesem Buch, im 21. Kapitel der Offenbarung, steht doch tatsächlich die Jahreslosung für 2018. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer es noch nicht wusste, die Jahreslosung wird jedes Jahr von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen festgelegt, für 3 Jahre im Voraus. Und weil ich mich eingelesen habe in das Thema, weiß ich sogar schon die Jahreslosung für 2020. Aber ich verrate sie noch nicht. Bleibt mein Geheimnis. Kann jeder von euch auch wissen. Ich habe so gedacht, wenn du jemand, der eine Predigt zu halten hat oder eine Andacht oder einen Blogbeitrag schreibt oder irgendwie was zu machen hat im geistlichen Bereich, diese 4 Stichworte gibst: Durst, Quelle, lebendiges Wasser, umsonst. Die Andacht, die schreibt sich wie von alleine, oder? Also könnte jeder von euch auch schreiben. Die Predigt, das ist doch schon alles klar. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und ich muss sagen, ich war überrascht. Gerade dieser Text der Jahreslosung hat nämlich auch so seine Überraschung, weil das ist ja aus der Offenbarung, aus dem 21. Kapitel. Und damit ist dieser Vers in einem Zusammenhang, der ist viel weiter, als wir es das uns zunächst vorstellen würden. Ich lese uns Offenbarung 21, Vers 1 bis 8. Wenn du die Bibel hast, lies gerne mit. Wenn du es auf deinem Phone hast, darfst du jetzt auch dein Telefon rausnehmen und darfst mitlesen. Offenbarung 21, ab Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache alles neu. Und er befahl mir, schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen, die den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuenswürdig ist, die andere umbringen, die sich sexueller Ausschweifung hingeben, die okkulte Praktiken ausüben, die Götzen anbeten. Auf sie und alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Soweit der Zusammenhang unserer Jahreslosung, Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8. Durst ist ein großes Thema in der Bibel. Genauer gesagt, Durst und dann frisches, lebendiges Wasser, um den Durst zu stillen. Und dass das so ist, das versteht man leicht, weil die Hälfte auch des heutigen Staates Israel besteht aus Wüste. Aus Wüste und da ist es einfach trocken und da ist Durst automatisch ein großes Thema. Wo kriege ich Wasser her? Das erscheint uns ein bisschen komisch, wenn wir jetzt so ins Lahntal runterfahren und haben praktisch da eine Seenplatte vor uns. Und ich kann mich nie erinnern, dass hier mal irgendwann im Radio kam, bitte spart Trinkwasser. Das ist eine absurde Vorstellung für uns. Aber in der Welt der Bibel, da ist das so. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Volk Israel seine Gründungszeit in der Wüste erlebt hat, auf einer 40-jährigen Wüstenwanderung, wo andauernd nichts zu trinken da war und wo immer wieder durch ein Wunder nur Wasser geschaffen werden konnte in der Wüste, dann ist fast klar, Durst und Durststillen, das ist ein Riesenthema in der Bibel. Es gibt übrigens in der deutschen Sprache ein fehlendes Wort. Denn wenn wir Hunger haben und etwas essen, dann sind wir satt. Aber wenn wir Durst haben und haben etwas getrunken, was sind wir dann? Und ich sehe schon Nicken. Es gab dann einen Wettbewerb im Jahr 1999. Duden hat auch mitgemacht. Wir brauchen ein Wort für das, wenn man keinen Durst mehr hat. So, kann jemand das Wort sagen? Sit. Das war der Vorschlag, der das Rennen gemacht hat. Wenn du keinen Durst mehr hast, dann bist du sit. Unglücklicherweise muss man sagen, es sind jetzt 18 Jahre später, das Wort hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Hat zwar einen Wettbewerb gewonnen, aber wir haben es in unserem Sprachgebrauch irgendwie nicht gebraucht. Wir können damit leben, dass der gestillte Durst kein Wort hat oder mehrere Worte hat. In der Bibel war Durst und das Stillen von Durst immer nicht nur ein Thema, dass eine Quelle aus dem Felsen entspringt oder etwas und dass man wirklich was zu trinken hat, sondern es war immer auch der Durst nach Leben. Es war immer auch im übertragenen Sinne, dass jeder von uns dieses Gefühl kennt, Lebensdurst. Ich will doch in meinem Leben Dinge erreichen, die ich jetzt noch nicht habe und danach dürste ich. Lebensdurst. Wenn ich jung bin, dann will ich gerne erwachsen werden. Nicht unbedingt, um älter zu werden, aber ich will unabhängig sein. Ich will mein eigenes Leben leben. Ich will nicht mehr immer fragen müssen, was zu tun ist. Ich will unabhängig sein. Irgendwie will ich es schaffen, auch mit dem, was ich tue, erfolgreich zu sein. Ich will vielleicht auch mal genug Geld haben und nicht sorgen müssen. Aber auf einer anderen Ebene, ich habe auch Durst danach, dass mich jemand mag. Ich will auch gerne erfahren, dass ich geliebt werde. Ich will gerne Geborgenheit erfahren. Ich suche nach einer Partnerschaft für mein Leben. Vielleicht habe ich Durst danach, Kinder zu haben. Ich habe Durst danach, dass mein Leben irgendwie sinnvoll ist, dass ich Sinn erfahre in meinem Leben. Oder ganz umfassend gesagt, was wir uns auch zum Jahresanfang immer wünschen, ich wünsche mir einfach Glück. Ich wünsche dir ein glückliches neues Jahr, ein frohes neues Jahr. Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche mir Frieden. Irgendwie will ich doch, dass mein Durst nach Leben gestillt wird. Dieses Gefühl, was ich oft gar nicht richtig beschreiben kann, aber ich weiß einfach, es ist da. Ich dürste nach etwas, was ich noch nicht habe. Und das ist gut so, weil Gott nicht nur in unseren Körper den Durst gelegt hat, also dass ich Durst kriege und dann was trinken kann. Das ist ja eine auch körperlich der schönsten Erfahrungen, richtig Durst haben und dann trinken können. So hat er auch in unser Herz den Durst nach Leben reingelegt. Kann man auch Sitz sein beim Lebensdurst? Ich glaube, einmal müssen wir feststellen, in unserem Lebensdurst, immer wieder kriegen wir das, was wir unbedingt gerne haben wollten, was wir auch wirklich brauchen, um keinen Durst mehr zu haben, kriegen wir nicht. Das ist eine ja oft tragische Lebenserfahrung. Und jeder, der schon mal einen Traum begraben musste, den er hatte, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn mein Durst nach Leben nicht gestillt wird. Aber es gibt noch eine zweite Tragik bei unserem Lebensdurst. Und das ist die, dass wir das kriegen, wonach wir gedürstet haben, und dann feststellen, es stillt meinen Durst trotzdem nicht. Ich habe trotzdem immer noch Durst. Ich weiß nicht, ob du schon mal diese Erfahrung gemacht hast, zum Beispiel, du willst mal nach Paris reisen, weil du willst gerne mal den Eiffelturm sehen. Und dann fährst du zum ersten Mal im Leben nach Paris und dann kommst du dahin und du siehst den Eiffelturm und du stellst eins fest, der sieht genauso aus wie auf dem Foto. Also irgendwie bin ich jetzt nicht wirklich weitergekommen. Ja. Und vielleicht stellst du auch noch fest, da kommt man überhaupt nicht rein, weil da ist so eine lange Schlange, da musst du stundenlang anstehen und dann kostet es noch ein Schweinegeld, da hochzukommen. Dein Traum hat sich erfüllt, aber irgendwie doch nicht erfüllt. Und vielleicht kennst du das auch bei den tragischeren, größeren Träumen des Lebens. Ich habe mal, es ist ja auch dieses Erfolg haben, zum Beispiel so ein Lebensziel von vielen, eine kleine Geschichte gehört von jemand, der sich vorgenommen hat, ich will in meiner Firma die Karriereleiter hochsteigen und will Erfolg haben. Und er weiß, oben an der Spitze der Leiter, da sehe ich einen kleinen Zettel. Und wenn ich oben bin, dann kann ich endlich lesen, was auf dem Zettel steht. Aber nur ich kann das dann lesen. Und er steigt Stufe um Stufe empor und er macht Karriere. Und irgendwann, nach vielen Jahren, nach vielen Opfer, vielen, was er aufgegeben hat, wo er nicht dran teilhaben konnte, irgendwann ist er oben. Und er nimmt sich den Zettel und er schaut ihn sich an und da steht drauf, hier ist die Leiter zu Ende. Und all sein Mühen, all sein Suchen nach Erfolg hat ihm nur die banale Erkenntnis gebracht, ja, es ist jetzt, du hast es erreicht, aber was jetzt? Es ist eine Tragik in unserem Leben, dass wir oft feststellen, unser Lebensdurst wird nicht gestillt. Entweder weil uns etwas fehlt oder wir kriegen, was wir wollten und der Durst ist noch da. Die Bibel, ich habe ja gesagt, ist ein zentrales Thema. Die Bibel sagt natürlich, wenn du deinen Lebensdurst stillen willst, dann brauchst du noch etwas anderes Wichtiges in deinem Leben. Und es gibt eine Stelle im Jeremia Kapitel 2, Vers 13, da kritisiert Gott sein Volk und er sagt Folgendes. Zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Gott sagt hier in diesem Vers, ihr könntet für euren Lebensdurst aus einer lebendigen Quelle trinken, aus einer Quelle lebendigen Wassers. Hört ihr die Jahreslosung schon in Jeremia Kapitel 2, Vers 13? Mich, die Quelle lebendigen Wassers, daraus könntet ihr trinken. Und stattdessen habt ihr eure Zisternen, wo man dort im Orient das Regenwasser, wenn es denn mal regnet, sammelt, um dann lange daraus trinken zu können. Aber das ist natürlich abgestandenes Wasser im Laufe der Zeit. Und zudem, sagt Gott, haben sie auch noch Risse, läuft raus. Das heißt, eigentlich, ich bin die Quelle des Lebens. Bei mir wird dein Lebensdurst gestillt. Aber du suchst und suchst und suchst überall anderswo deinen Durst zu stillen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Und das ist ja die Aussage auch unseres Verses. Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Gott stillt den Lebensdurst. Kommt, die ihr durstig seid, ruft er in Jesaja 55. Kommt zu mir, kommt her zum Wasser. Oder Psalm 36. Bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und wenn man Lebensdurst hat, dann ist das letztlich ein Durst nach Gott. Psalm 42, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Viele Menschen laufen ja rum und wissen nur, ich habe Lebensdurst, ich kriege nicht gestillt. Und Gott sagt, ich bin es, komm zu mir, bei mir wird dein Lebensdurst gestillt. Und dann kommt Jesus und Jesus vertieft diese Botschaft und er legt uns das nochmal ganz deutlich ans Herz. Da gibt es dieses wunderbare Gespräch, er ist unterwegs durch Samaria, es ist diese heiße Mittagshitze und da ist dieser Brunnen, dieser uralte Brunnen und da ist diese Frau, die kommt zum Wasserschöpfen an dem Brunnen und er sagt ihr diese ganz einfache Bitte, gib mir doch etwas zu trinken. Die Frau ist überrascht, sagt, du bist doch Jude, ich bin aus Samaria, normal habt ihr mit uns überhaupt nichts zu tun, du bist ein Mann, ich bin eine Frau, wieso bittest du mich denn um etwas zu trinken? Und dann kommt von Jesus dieser geniale Gesprächseinstieg, wo er das Thema von dem Wasser und dem Trinken auf das wahre Quellwasser, auf Gott hinlenkt, mit einer kleinen Frage, die oder Aussage, die neugierig macht. Wenn du wüsstest, wer hier mit dir spricht, dann hättest du mich gebeten und ich hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Hört ihr wieder unsere Jahreslosung? Ich hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser, sagt Jesus zu dieser Frau. Und sie guckt ihn nur an und sagt, du hast nicht mal einen Eimer, wie willst du mir Wasser geben? Und er sagt, wer von dem Wasser trinkt, was du hier schöpfst, der hat demnächst wieder Durst. Aber Johannes 4, Vers 14, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Und die Frau denkt, wow, das hört sich gut an, gib mir dieses Wasser. Jesus sagt, und wir hören immer wieder dieses Motiv, ich kann dir Wasser geben aus einer Quelle, die ist viel besser und das ist lebendiges Wasser. Und wir wissen, dass er das an verschiedenen Stellen gesagt hat. Wenn jemand dürstet, dann komm er zu mir und trinke. Es war diese Wasserzeremonie in Jerusalem, letzten Tag des Laubhüttenfestes und die Priester gingen an den Teich Siloa, wo das Wasser aus einer Quelle reinläuft und sie schöpften dann mit einem Krug und trugen das Wasser hoch den Berg bis in den Tempel und dann schüttelten sie das Wasser am Altar in Schalen, wo es dann weiterverwendet wurde und das war eine große Prozession mit Wasser durch Jerusalem und Jesus steht da und ruft, wenn ihr Durst habt, dann kommt doch zu mir. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte das von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben, Johannes 7. Unser Lebensdurst, von dem wir oft gar nicht wissen, wo er herkommt und wie wir ihn stillen sollen, der wird gestillt, wenn wir Jesus finden. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Das ist eins dieser wunderbaren Bilder in der Bibel, mit der uns beschrieben wird, das, was man eigentlich so schwer mit Worten beschreiben kann. Das, was wir finden, wenn wir Gott finden. Er sagt, es ist so wie ein Schaf, das sich verirrt hat und dann kommt der gute Hirte und findet es und trägt es in seinen Armen nach Hause. So fühlt sich das an. Das ist wie der junge Mann, der von zu Hause weggelaufen ist und sein Leben völlig verbockt hat. Und wenn er zurückkommt, steht da ein Vater und hat offene Arme und nimmt ihn in seine Arme. Das ist zu Gott kommen. Oder so wie neu geboren werden, ganz neu anfangen, wie ein Baby von neuem geboren werden. Oder richtig Durst haben und ich gebe dir lebendiges, gutes, frisches, sauberes Quellwasser. Das wird hier gestillt. Und doch, und jetzt komme ich zu unserem Text und warum es wichtig ist, den Zusammenhang zu sehen. Und doch sagt Jesus ja geheimnisvoll, diese Quelle wird fließen unaufhörlich bis ins ewige Leben. So hat es der Frau gesagt. Dieses Wasser, das hat hier eine Funktion, unseren Lebensdurst zu stillen. Aber es wird dich begleiten, es wird dich begleiten bis ins ewige Leben. Nicht jeder Durst wird hier gestillt. Denn das ist ja hochinteressant, wenn wir den Text gelesen haben, dann sind wir dort ja ganz einfach gesagt im Himmel, neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Und dort sagt Gott, ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers. Dort sagt Gott, ich will dem Durstigen geben. Das heißt, es gibt noch Leute, die mit Durst dort ankommen. Es gibt Durst, der hier auf der Erde nicht gestillt wird. Kann das sein? Vielleicht hast du dich das gefragt manchmal im Leben. Warum läuft jetzt gerade das nicht richtig bei mir? Ich bin doch mit Jesus unterwegs. Ich habe doch alles getan, was du sagst. Ich wollte doch so leben, wie du willst. Und jetzt habe ich trotzdem dieses Problem, ich habe jenes Problem, das hat sich etwas nicht erfüllt. Vielleicht sitzt du manchmal hier im Gottesdienst und denkst, alle sind fröhlich, alle stehen auf, alle singen und es ist alles Jubel. Und in meinem Herz ist Traurigkeit. Und das liegt nicht daran, dass ich Gott nicht kenne, Jesus nicht kenne. In meinem Herz ist Traurigkeit. Ich glaube, dass Jesus das tatsächlich so gesagt hat. Die Quelle fängt hier an zu sprudeln, aber sie quillt bis ins ewige Leben. Und es ist kein Zufall, wenn vom neuen Jerusalem gesagt wird, dort wird es keine Tränen geben, keinen Tod, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angst. Dort wird es sie nicht mehr geben. Und das liegt ganz einfach daran, hier gibt es sie noch, auf der alten Erde, im alten Jerusalem. Und es wird bis dorthin dauern, auf die neue Erde, auf das neue Jerusalem, wo das aufhören wird und wo dieser Durst endgültig gestillt wird an der himmlischen Quelle. Oh, sagst du jetzt vielleicht, das ist ja super, das ist wieder diese Vertröstung. Da seid ihr Christen ja groß drin, uns zu vertrösten in eine etwas dubiose Ewigkeit. Aber nein, es ist viel mehr. Es ist die Quelle, die hier anfängt zu quellen und die hier schon uns erfüllt und uns leben lässt und uns handeln lässt, aber mit einer Hoffnung auf eine Erfüllung. Ich habe diese Woche von einem Mann etwas erfahren, hatte ich noch nie von gehört, den Namen Willi Graf. Und Willi Graf ist in Deutschland relativ unbekannt, aber zu Unrecht. Er hatte nämlich quasi seinen 100. Geburtstag. Am 2. Januar 1918 ist er geboren und der Deutschlandfunk hat ihm sein Kalenderblatt gewidmet und deswegen habe ich von ihm erfahren, habe ein bisschen weitergelesen. Willi Graf war also 2021 mitten in den schlimmsten Zeiten des Nationalsozialismus und in seinem Herz war ein gläubiger Christ, war da große Unruhe und er hat beschlossen, dass er sich dem entzieht, indem er Mediziner wird, weil er dachte, dann kann ich trotzdem mein Leben aufbauen im Guten. Und dann wurde er aber im Rahmen seiner Ausbildung an die Ostfront versetzt und hat dort die schrecklichen Gräueltaten gesehen, die dort verübt wurden. Und als er zurückkam nach München, um seine Ausbildung fortzusetzen, da hat er sich gesagt, das kann nicht so bleiben, ich muss etwas dagegen tun. Und er fand Gleichgesinnte. Das waren die Geschwister Scholl und andere und er schloss sich dieser Widerstandsbewegung der Weißen Rose an. Und die haben ja Flugblätter verteilt, indem sie versucht haben, das deutsche Volk hinzuweisen, welches Unrecht da geschieht. Und sie wurden alle gefangen, sie wurden alle schnell und ungerecht verurteilt zum Tod. Willi Graf wurde nur 25 Jahre alt, er wurde 1943 hingerichtet. Und in seinen letzten Gesprächen mit dem Gefängnispfarrer übergab er ihm einen Brief an seine Schwester. Und in diesem Brief hat er Folgendes geschrieben. Für uns ist der Tod nicht das Ende, sondern der Anfang wahren Lebens und ich sterbe im Vertrauen auf Gottes Liebe. Ich glaube einfach, Willi Graf hatte noch Lebensdurst. Hey, der ist nur 25 geworden. Aber er hat sein Leben im Vertrauen darauf, dass es diese Quelle gibt, im himmlischen Jerusalem, eingesetzt für etwas Größeres. Das ist nicht Vertröstung, das ist Kraft für unser Leben. Dietrich Bonhoeffer, wesentlich bekannter, hat diese Zeilen geschrieben, 1944 im Jahreswechsel, die wir vorigen Sonntag gesungen haben, von guten Mächten wunderbar geborgen. In diesem Lied kommt ja diese Stelle vor, doch willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz. Und da sitzt der Mann also in seiner Gefängniszelle 1944 und er weiß, es gibt diese Welt mit der Sonne und dem Glanz und es ist alles, wo alles schön ist. Und ich glaube, er sagt uns einfach, ich habe auch noch Lebensdurst, ich will auch noch leben. Aber andererseits vertraue ich auf Gott. Und für ihn kam ja auch das Ende dann ein paar Monate später. Und als er gerufen wurde zur Hinrichtung, sagt er seinen Gefährten, das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Das ist so überliefert worden von denen er das gesagt hat. Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Und da sehen wir, welche Kraft darin liegt, dass es eine Quelle gibt im neuen Jerusalem. Eine Quelle, wo wir uns darauf verlassen können, aller Lebensdurst wird dort gestillt. Auch für dich, auch für mich. Das, was du heute mit dir noch rumträgst, Gott will es dir stillen und er verspricht, dort werde ich aus dieser Quelle lebendigen Wassers dir, dem Durstigen, das geben. Dort ist alles neu. Der Himmel ist neu, die Erde ist neu, alles ist neu. Manche Dinge bleiben gleich, könnte man sagen. Immer noch ist die heilige Stadt Jerusalem, aber es ist das neue Jerusalem. Und auf dem Thron sitzt immer noch der gleiche Herrscher, der immer auf dem Thron sitzt, der ewige Gott. Aber sein Thron steht jetzt inmitten seiner Völker und er kann sagen, das, was ich am Anfang wollte, das ist jetzt vollendet. Ich bin das A und das O, das Alpha und das Omega. Ich bin das Ziel und hier ist alles ganz endgültig erreicht und gut. Eins muss man noch ganz klar sagen. In der Offenbarung sitzt Gott einfach auf dem Thron. Das ist auch ein Teil dieser Quelle. Und auch das, wo wir heute oft solche Schwierigkeiten haben, zu sagen, wo ist er denn? Warum greift er nicht ein? Wo vielleicht Willi Graf manchmal gedacht hat, Bonhoeffer vielleicht manchmal gedacht hat, warum greift Gott hier nicht ein? Dort in der Offenbarung wird es über 30 Mal von diesem Thron gesprochen, auf dem Gott sitzt und er steuert sozusagen die Geschichte auf ihr Ende hin. Und vielleicht auch in einem Sinn, der uns manchmal hart vorkommt. Aber er beantwortet damit eine ganz wichtige Frage, die wir uns auch beantworten müssen. Wie soll denn Gerechtigkeit entstehen, wenn es nicht einen gerechten Richter gibt, der auf seinem Thron sitzt und Recht spricht und jedem ordentlich das Urteil zuspricht, was ihm zusteht? Dort wird auch der Durst nach Gerechtigkeit erfüllt, von dem Jesus gesagt hat, in der Seligpreisung, selig sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, sie sollen gesättigt werden. Du musst, um dort dabei zu sein, um dieses Wasser des Lebens umsonst zu genießen, im Buch des Lebens stehen. Das ist die klare Botschaft, die uns die Offenbarung einfach gibt. Jesus sagt mal, freu dich, wenn dein Name im Himmel angeschrieben ist. Und den Namen im Himmel angeschrieben, das schenkt er uns umsonst. Das ist für jeden offen, ist für jeden da. Du kannst ihn in dein Leben reinnehmen, einladen, sagen, ich will mit dir leben. Ich will von deinem lebendigen Wasser haben, heute, hier und jetzt. Und ich will, dass dieses lebendige Wasser mich begleitet bis dorthin bei dir im neuen Jerusalem. Wenn du Durst hast, dann spricht er dir dieses Wort zu. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wir singen zusammen davon, dass wir vor Gottes Thron stehen werden zusammen. Wenn ich dort stehe vor deinem Thron, dann nicht mehr das zählt, was ich mitbringe, sondern was du gibst. Wenn es keine Tränen mehr gibt, keine Träume mehr zerbrechen, dann werde ich dich anbeten für immer und dann werde ich dir mein endloses Halleluja singen. Steht doch dazu auf.